Ö1 Morgenjournal. Dazu darf ich Sie begrüßen. Mein Name ist Stefanie Leodolter und Folgendes beschäftigt uns heute früh. Volkswagen kürzt massiv beim Angebot. Was das für Standort und Personal bedeutet, bleibt aber offen. Dazu ein Gespräch mit dem Automobilauskenner Günther Abfalter. In die Wehrdienstdebatte kommt Bewegung und ein Kompromiss zeichnet sich ab. In Ungarn gehen Viktor Orban-Fans gegen Reformen des neuen Ministerpräsidenten Peter Modja auf die Straße. Und dort auf der Straße nämlich geht es ab heute auch bei uns zu. Die Sommerferien beginnen in ganz Österreich. Worauf Sie vorbereitet sein sollten, bespreche ich mit Heidrun Braun aus der Verkehrsredaktion. Und zum Schluss hören wir noch rein ins 25. Studioalbum der Rolling Stones. Das Wetter bringt viel Sonne und es wird wieder zunehmend heißer. Als erstes schauen wir heute in die VW-Zentrale in Wolfsburg. Dort hätte gestern eigentlich ein neues Kapitel aufgeschlagen werden sollen. In einer Aufsichtsratssitzung hat Vorstandschef Oliver Blume über seine Sparpläne für den schwer angeschlagenen Automobilkonzern informiert. Zuvor haben mehrere Medien über 100.000 Arbeitsplätze, die abgebaut werden sollen, und Werksschließungen spekuliert. Dann ist es gleich zu Protestkundgebungen gekommen. Jetzt wissen wir, VW will nur mehr halb so viele Modelle produzieren. Aber mit wie viel Personal oder an wie vielen Standorten, da ist Blume konkrete Antworten schuldig geblieben, wie aus Berlin Andreas Pfeiffer berichtet.
Der große Knalleffekt ist gestern also ausgeblieben. Und am Ende der langen Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg blieb die Frage, wie viele Arbeitsplätze bei VW abgebaut und ob tatsächlich 4 deutsche Standorte geschlossen werden, ohne Antwort. Stattdessen bemühte sich der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies, dessen Land 20% der VW-Anteile hält, um eine versöhnlich ungefähre Zwischenbilanz.
Ihr Vorstand, das will ich an der Stelle sagen, hat sehr intensiv gearbeitet, hat ein wirklich breites Paket vorgelegt. Da kann man sich vorstellen, wie intensiv man daran diskutiert und dass man auch Zeit haben muss, Fragen zu stellen, weil das sind ja schon ganz wesentliche Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Also insofern bin ich dem Vorstand sehr dankbar, der sehr intensiv gearbeitet hat und auch weiterarbeiten wird gemeinsam mit uns. Da liegt noch eine harte und intensive Zeit vor uns.
Viel konkreter wurde auch der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume nicht. Statt sich einer Befragung durch die Belegschaft zu stellen, stellte er am Abend eine monologische Videobotschaft ins Netz.
Die Weltlage hat sich in den letzten 12 Monaten weiter zugespitzt. Geopolitische Spannungen, hohe Kosten, unter anderem durch Zölle, steigende Regulatorik und ein zunehmend intensiver globaler Wettbewerb erhöhen den Druck auf die gesamte Automobilindustrie. Deshalb handeln wir jetzt. Mit unserem Zukunftsplan gehen wir in die nächste Phase unserer Transformation.
Diese Transformation, so viel hat Oliver Blume preisgegeben, wird mit einer Reduktion der VW-Modellpalette um bis zu 50% und einer Straffung der Ausstattungsoptionen bei allen Fahrzeugen einhergehen. Der Betriebsratschefin Daniela Cavallo reichen solche Auskünfte nicht. Der Umgang des Vorstandes mit der Belegschaft sei an Respektlosigkeit nicht mehr zu überbieten, meint sie und setzt Oliver Blume ein Ultimatum. Heute noch, am Freitag, müsse er zu den Gerüchten über Stellenabbau und Werksschließungen Stellung nehmen. Gleichzeitig erinnert sie an die 2024 erzielten Vereinbarungen zu Lohn- und Standortgarantien.
Wir haben einen umfassenden Tarifvertrag vereinbart mit vielen Einschnitten für die Belegschaft. Und auf der anderen Seite haben wir Zusagen erhalten für die Standorte. Und wir erwarten, dass diese Zusagen eingehalten werden.
Ob solche Zusagen mit der Halbierung der Modellpalette zu vereinbaren sind, werden dann wohl die bevorstehenden Aufsichtsratstermine und Gewerkschaftsverhandlungen ans Licht der Öffentlichkeit bringen. Gut möglich, dass der Wolfsburger Knalleffekt doch noch eintritt.
Ich bin jetzt mit Günther Abfalter verbunden, früher Chef von Magna in Graz, heute Berater in der Automobilbranche. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was gestern ja für große Aufregung gesorgt hat, nämlich Werksschließungen und Personalabbau bei VW. Da sind wir heute so schlau als wie zuvor. Mittlerweile schreibt aber zum Beispiel die Bild-Zeitung von einem Geheimpapier, das überhaupt 120.000 Jobs bei VW streicht. Ein Kollege von Ihnen sozusagen, Stefan Bratzl, auch Automobilexperte, sagt, wenn VW die Struktur nicht grundlegend ändert, dann reden wir in 2-3 Jahren überhaupt von der Abwicklung. Das Handelsblatt schreibt vom Endspiel. Steht VW der unausweichliche Totalschaden bevor oder lässt sich der Konzern noch reparieren?
Nein, der Konzern lässt sich sicher reparieren. Es ist eine sehr starke Marke. Nicht nur die Marke VW, sondern auch alle anderen angeschlossenen Marken. Insgesamt hat ja VW 11 Marken. Aber VW hat derzeit eine installierte Kapazität an Produktion von 12 Millionen Fahrzeugen jährlich über den Globus. Derzeit, letztes Jahr haben sie 9 Millionen verkauft, das heißt, es ist 3 Millionen zu viel und da ist es obsolet. Natürlich, dass hier Standorte angepasst werden müssen und auch der Mitarbeiteranteil reduziert werden muss.
Womit rechnen Sie denn?
Ich rechne, wenn Sie überleben wollen, und das ist sicherlich der Fall bei VW, weil, wie gesagt, die Marke ist sehr stark, die Kunden haben eine sehr hohe Markenloyalität, dann müssen sie diesen Schritt gehen. Und die Zulieferer, wenn diese Frage dann kommen wird, die haben ja schon einen Schritt mitgemacht, weil letztes Jahr nur mehr 9 Millionen verkauft wurden und entsprechende Mindervolumen schon bei den Zulieferern eingeleitet
wurden. Aber mit wie vielen Werkschließungen bzw. wie viele Leute, die ihre Jobs verlieren, womit rechnen Sie da?
Das kann ich jetzt nicht sagen, aber VW hat weltweit 660.000 Mitarbeiter. Die erste Welle, die bekannt gegeben wurde, waren 50.000 Mitarbeiter. Jetzt, gestern war die Diskussion um 100.000. Jetzt gibt es Spekulationen um 120.000. Das muss jetzt noch fein geschärft werden, auch im Hinblick, was Sie verkündet haben, dass also Ausstattungsvarianten weniger gemacht werden, dass es weniger Modelle gibt.
Dazu kommen wir dann gleich noch. Verzeihen Sie mir, dass ich Sie da unterbreche. Reden wir noch ganz kurz über den größten Konkurrenten. Das ist China. Das Land dominiert den Elektromarkt, vor allem wegen seiner Schnelligkeit, was jetzt Technologie und auch neue Modelle angeht. Sind die deutschen Autobauer trotz ihrer Tradition und Erfahrung oder vielleicht gerade deshalb einfach zu behäbig?
Ja, China hat in den letzten Jahren, vor allem in der Corona-Zeit, extrem aufgeholt in Geschwindigkeit in der Entwicklung und hat natürlich als Basis einen sehr, sehr starken Heimmarkt mit insgesamt 27 Millionen Fahrzeugen von weltweit 92 Millionen Fahrzeugen. Und dieser starke Heimmarkt, der hat natürlich die Möglichkeit, kostengünstig und schnell zu entwickeln und das über die gesamte Produktpalette, ob das jetzt Verbrenner sind, Hybride bzw. Vollelektrofahrzeuge.
Das heißt, die Vorteile, die Marktvorteile überwiegen so stark oder ließe sich das auch mit einer Produktion, die in Europa erhalten bleibt, irgendwie bewerkstelligen, dass man da mithalten kann?
Ja, wenn wir ein bisschen zurückschauen, VW und andere europäische Marken haben in den letzten 30 Jahren sehr gute Geschäfte in China gemacht, haben auch natürlich mit ihren Werken den chinesischen Herstellern, Partnerherstellern, das Auto entwickeln und Auto bauen gelernt. Und so wie 1975 bzw. 1985 Toyota und Kia am europäischen Markt gekommen sind, kommen jetzt die chinesischen Hersteller mit einer unheimlichen Vehemenz auf den europäischen Markt. Und das ist eine klare Thematik und am Schluss entscheidet der Kunde, und es geht ja derzeit auch ein Generationenwechsel vonstatten. Die jüngere Generation hat eine andere Betrachtung zum Autokauf als wie zum Beispiel meine Generation.
Sie haben die Zulieferung schon angesprochen und da kommt natürlich Österreich ins Spiel. VW will, und das wissen wir jetzt, nur mehr die Hälfte der Modelle produzieren und die Ausstattungspalette um 3/4 kürzen. Was heißt das für die hiesigen Zulieferer? Aus Österreich kommen ja zum Beispiel Scheinwerfer und Ähnliches.
Ja, ich sitze in verschiedenen Aufsichtsräten, wo das Thema schon seit mehreren Monaten ist. Jetzt muss man anpassen und genau schauen, welche Modelle fallen weg, welche Ausstattungsvarianten fallen weg. Aber das Gros der Volumenreduzierung ist schon über die Bühne. Jetzt kommt nur mit das Feintuning.
Was kommt da möglicherweise auf uns zu? Womit rechnen Sie da? Trauen Sie sich da eine Einschätzung zu?
Ja, das kann zum Beispiel sein, wenn jetzt ein Zulieferer 100 Teile liefert, und am Schluss aufgrund dieser Modellkürzungen und Derivatskürzungen bleiben nur mehr 70 über, dann hat er auch eine Reduzierung von 30% vorzunehmen.
Es gibt ja Stimmen, die ein Umdenken der Zulieferbranche dringend einfordern. Die Chefin des steirischen Automobilclusters, Christa Zengerer zum Beispiel, sieht Potenzial in der Raumfahrt und auf den Schienen. Sie auch?
Ja, Raumfahrt, bis dass man hier drinnen ist. Und bei Magna hatten wir eine eigene Raumfahrtsabteilung, die 40 Jahre im Geschäft ist. Also in die Raumfahrt einzusteigen, dauert unheimlich lange mit den ganzen Zertifizierungen, Entwicklungszeiten und so weiter. Schiene, man muss auch natürlich eine gewisse Glaubwürdigkeit beim Kunden haben über dieses Produkt, dass man das kann. Also das geht nicht so schnell vonstatten. Genauso wie derzeit jeder über Defense spricht, auch das dauert sehr lange, bis dass man reinkommt. Aber in Österreich hat man sicherlich die Anpassungsfähigkeit und die Anpassungsnotwendigkeit. Das Einzige, was uns natürlich in Österreich behindert, sind die hohen Lohnkosten und die Energiekosten. Und das schreckt natürlich auch die chinesischen Zulieferer ab, die natürlich in den angrenzenden Ländern investieren und nicht in Österreich.
Herr Abfalter, ich fasse zusammen, auch in Österreich werden wir die
Geschehnisse bei VW spüren, wie es in der Automobilbranche weitergeht, werden Sie beobachten, werden wir beobachten. Danke für das Gespräch einstweilen.
Danke und guten Tag.
Festgefahren war sie, die Debatte um die Verlängerung der Wehrpflicht. Jetzt könnte Bewegung in die Sache kommen. Bundeskanzler Christian Stocker lässt in der Kronenzeitung erkennen, dass er auch für das Modell 6 plus 3 zu haben wäre. Also 6 Monate Grundwehrdienst und 3 Monate Übungen. Eigentlich war die ÖVP ja für 8 plus 2 das Modell, das auch die Reformkommission empfohlen hat. Maria Kern berichtet.
Ein halbes Jahr lang wird bereits diskutiert, schafft die Regierung nun doch noch einen Gleichschritt in der Wehrdienstfrage? Mitte Jänner hatte ja eine Expertenkommission 3 Modelle zur Reform der Wehrpflicht vorgeschlagen. Favorit der Kommission war das Modell 8 plus 2, also 8 statt 6 Monate Grundwehrdienst plus 2 Monate an Übungen. Dieses Modell favorisiert auch die ÖVP, weil die Koalitionspartner SPÖ und NEOS dafür aber nicht zu haben sind, könnte der Kompromiss nun 6 plus 3 lauten. Bundeskanzler Christian Stocker von der ÖVP sagt dazu in der Kronenzeitung, Zitat:
Wir diskutieren entlang der Modelle. Ob es 6 plus 3 oder 6 plus 100 ist, ist letztlich eine semantische Frage, weil 3 Monate 92 Tage sind.
Das Modell 6 plus 100 entspricht dem von der Kommission ebenfalls vorgeschlagenen Stufenmodell, das konkret 6 Monate Wehrdienst, 60 Tage Truppenübungen und nach dem Abrüsten in Summe 40 Tage an Milizübungen vorsieht. Also 6 plus in etwa 3 Monate. Das wäre auch nicht weit vom SPÖ-Modell 6 plus 2. entfernt. Die NEOS haben sich für ein Freiwilligenmodell ausgesprochen. Kanzler Stocker hat heute in mehreren Zeitungsinterviews jedenfalls deutlich gemacht, dass in der Wehrdienstfrage noch im Sommer eine Lösung gefunden werden müsse.
Unser nächster Beitrag führt uns nach Ungarn. Da treibt Ministerpräsident Peter Modja seinen versprochenen Regimewechsel nach der Orbán-Ära energisch voran, aus Sicht seiner Kritiker zu sehr. Am Abend haben in der Hauptstadt Budapest Anhänger von Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán gegen eine geplante Verfassungsreform demonstriert. Die soll unter anderem zur Absetzung des amtierenden Staatspräsidenten führen. Ein Orbán-Loyalist aus Budapest, Paul Krisei.
Es ist die erste nennenswerte Anti-Regierungsdemonstration in Ungarn seit Peter Madjas Erdrutschsieg. Ein paar tausend Orbán-Anhänger füllen den kleinen Platz vor dem Präsidentenpalast in Budapest. Diktator skandiert die Menge immer wieder. Kim Jong-Peter steht auf einem Plakat geschrieben. In der Orbán-Ära hatte ich ein ruhiges Leben, erzählt Buchhalterin Ercebet. Jetzt habe ich das Gefühl, dass alles instabil geworden ist. Das System Orbán zu demontieren war das zentrale Wahlversprechen von Peter Madja. Dass er es jetzt umsetzt, stößt nicht bei allen auf Gegenliebe. Im Zentrum der Kritik steht die Absetzung des Staatspräsidenten Tomas Schulz per Verfassungsänderung. Der Ministerpräsident hat mehrfach erklärt, dass Kontrollen und Gegengewichte notwendig sind, sagt der pensionierte Elektriker Janos Herme. Der Staatspräsident hat eine Kontrollfunktion. Er ist ein kleines Gegengewicht und trotzdem will man ihn absetzen. Präsident Schulyok, der vor 2 Jahren von Orbáns Fidesz-Abgeordneten ins Amt gewählt wurde, will seine Absetzung per Verfassungsänderung nicht hinnehmen, kann ja aber auch wenig entgegensetzen. Der Präsident besitzt in Ungarn kein Vetorecht. Und Schulyok ist in der Bevölkerung relativ unbeliebt. Laut einer aktuellen Umfrage wünschen sich 60% der Befragten seinen Abgang. Der Politikwissenschaftler Robert Laszlo von der Budapester Denkfabrik Political Capital hält das beherzte Vorgehen gegen Orbán-Loyalisten in Spitzenämtern für gerechtfertigt. Es stimmt zwar, dass bisher noch nie jemand durch eine derart maßgeschneiderte Verfassungsänderung aus dem Präsidentenamt gedrängt wurde. Aber auch Orbán änderte mehrmals die Verfassung. Er brachte so zum Beispiel ganz gezielt den obersten Gerichtshof auf Linie. Wenn die Orbán-Anhänger jetzt also aufschreien, ist das in diesem Kontext betrachtet lächerlich. Trotzdem kann aus Madja eines Tages ein neuer Orbán werden. Experte Robert Laszlo hält das für unwahrscheinlich. Denn eine von Madjas ersten Maßnahmen war es, für Ministerpräsidenten eine Obergrenze von 2 Amtszeiten einzuführen. Das verhindere nicht nur eine Rückkehr von Viktor Orbán an die Spitze Ungarns, es bedeute auch, dass Madja selbst höchstens 8 Jahre regieren wird und nicht wie sein Vorgänger 20.
Von Ungarns Straßen ins Internet jetzt. Dort begegnen uns sogenannte Bots, also ferngesteuerte Accounts, die im besten Fall Servicedienste verrichten und im schlechtesten Foren zumüllen und Inhalte abgreifen. Eine große Recherche von 9 europäischen Sendern unter ORF-Federführung hat jetzt gemeinsam analysiert, wer in den Kommentarspalten öffentlich-rechtlicher Medien so unterwegs ist. Marcel Katzlinger und Eva Wackenreuther berichten.
Kommentar um Kommentar trifft wortgenau gleich bei verschiedenen Nachrichtenseiten wie der Tagesschau und ZDF heute ein. Die Bots schreiben dort unter die Postings etwa:
Muslime, wehrt euch mit allen Mitteln, egal wo auf der Welt ihr seid, rächt unsere Geschwister in den muslimischen Ländern.
Zutage gebracht worden sind diese Bots durch ein eigens für die Recherche geschriebenes Programm. Es analysiert, wenn Accounts auffällig häufig zu ähnlichen Zeitpunkten oder mit derselben Botschaft kommentieren. Unter den rund 12 Millionen so untersuchten Instagram-Beiträgen in europäischen Kommentarspalten wird das Programm vor allem bei einem Thema fündig, dem Konflikt im Iran. Für Iran-Experte Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie passen solche Botschaften gut zu üblichen Erzählungen, die der Iran über sich in die Welt bringen will.
Man versucht sich von iranischer Seite als Staat, als seriösen Staat, der von ausländischen Mächten völkerrechtswidrig angegriffen worden ist, darzustellen und bekommt darin auch am meisten Sympathien und am meisten Zuspruch auch von Gruppen oder Einzelpersonen, die eigentlich mit dem Regime als solchem wenig zu tun haben wollen oder anfangen können.
Die Kommentarspalten werden nicht nur von Pro-Regime-Bots angegriffen, sondern auch von einer Welle einer ganz anderen Art von Propaganda getroffen. Das Programm hat ein Netzwerk an Accounts aufgespürt, das über Länder hinweg gemeinsam postet, aber eben aus echten Menschen besteht. Dieses Netzwerk kritisiert oft das Regime und unterstützt Reza Pahlavi, den Sohn des letzten Schahs. Dass sie so ähnliche Botschaften absetzen, liegt daran, dass Aktivisten oft Vorlagen aus speziellen Chatgruppen und Websites nutzen und ihre Schablonenbotschaften so in europäischen Kommentarspalten hinterlassen. Die sind für sie der ideale Schauplatz im digitalen Kampf.
Ihre Ergebnisse bestätigen ja einen globalen Trend, dass die jüngere Generation, die Digital Natives, immer weniger auf Staatsfernsehen und auf die traditionellen Medien Wert legen, sondern dass das Internet und alle Apps und Programme, die es dort gibt, eigentlich die zentrale Rolle spielen.
Sowohl die Bots als auch die Kampagnen prägen dann das Bild, das wir alle vom Konflikt im Iran haben. Wohl kaum jemand bleibt unbeeindruckt, wenn scheinbar tausende Menschen dieselbe Botschaft verbreiten, und wohl kaum jemand bemerkt überhaupt, ob im eigenen Feed eine einzelne Meinung oder ein ganzer Apparat steht.
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat die Ukraine massiv in ihre Drohnenindustrie investiert. Mit Angriffswellen weit hinter der Front setzt sie Russland empfindlich unter Druck. In unserem letzten Podcast vor der Sommerpause analysieren Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer und unser Ukraine-Korrespondent Christian Werschütz den Wandel in der Kriegsführung. Die Drohnentechnologie hat sich nämlich zum zentralen Taktgeber entwickelt.
Da ist schon, glaube ich, insgesamt eine gewisse Büchse der Pandora geöffnet worden, die sehr bedenklich ist.
Wir sehen also wirklich eine existenzielle Veränderung der Art und Weise, wie Kriege geführt werden, durch den Einsatz von nicht nur Drohnen, sondern vor allem auch teilautonomen und zukünftig autonomen Systemen. Und den meisten ist nicht bewusst, was quasi hier passiert gerade.
Schätzungen sagen, die Ukrainer seien jetzt 3 bis 6 Monate technologisch vor den Russen. Die Frage ist ja nur, werden die Russen sozusagen das so hinnehmen oder werden sie irgendetwas anderes tun, das möglicherweise dann die Ukraine ganz massiv trifft? Gerade wieder vor der Sommeroffensive haben die Russen den Kachowska-Damm am Dnieper gesprengt. Also wir haben weitere 4 derartige Dämme und wir haben das Kiewer Meer nördlich von Kiew. Und ich sage immer, sollten die das sprengen, dann brauche ich nicht nur einen Generator im Büro, dann brauche ich auch ein Schlauchboot.
Mehr dazu im Ö1-Journale Podcast gehört vertieft, überall, wo es Podcasts gibt. Heute ist letzter Schultag. Von der Steiermark bis in den Westen Österreichs beginnen die Sommerferien. Das gilt auch für den Norden Deutschlands und die südlichen holländischen Provinzen. Das heißt, Sie können es sich schon denken, Reiseverkehr und Baustellensommer beginnen. Damit unterwegs nicht allzu viele böse Überraschungen warten, ist Heidi Braun aus der ORF-Verkehrsredaktion zu uns gekommen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Heidi, gehen wir es gleich an. Und zwar auf der Straße, da lauert auf der A2 ja der größte potenzielle Stau.
Ja, die Großbaustelle auf der Südautobahn in der Steiermark an der Grenze zu Kärnten, und zwar die PAK. Da wird er für einige Jahre saniert, und vor dem Herzogbergtunnel, sobald da mehr los ist, wird da der Verkehr wechselweise angehalten. Blockabfertigung, und dann hat man da an einem Reisetag wie morgen zum Beispiel bis zu einer Stunde Zeitverlust Richtung Süden.
Wie schaut es in Richtung Westen aus?
Richtung Westen ist der Hauptstaupunkt die Fernbahnstrecke in Tirol, und da auf bayerischer Seite der Grenztunnel Füssen, und das geht dann weiter auf die Brennerautobahn im gesamten Verlauf und eigentlich auch Richtung Südtirol dann bei Sterzing, bei der Mautstelle Richtung Bozen und Richtung Gardasee.
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass man diese Baustellen schlau umgeht?
Also wenn man jetzt die Park hernimmt, diesen Abschnitt, dann könnte man von Osten her kommend über den Semmering fahren, die S6, aber auch da gibt es einige Baustellenabschnitte. Auch da wird man dann stehen morgen. Das geht dann weiter bis Zeltweg und über die B317 nach Klagenfurt. Das geht aber grundsätzlich zu sagen, wenn man ausweichen möchte, den Staus, wäre es am besten azyklisch zu fahren. Das bedeutet, wenn es geht, nicht am Wochenende, unter der Woche, da ist deutlich weniger los.
Also die Ferien erst ein paar Tage später beginnen lassen, ja, sozusagen. Kommen wir noch zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da wird ja vor allem in Wien, vor allem im Sommer, viel gebaut. Was sollten wir da unbedingt wissen?
Ja, die Schnellbahnstammstrecke in Wien, die ist jetzt schon unterbrochen, und zwar zwischen dem Praterstern und Floridsdorf. Da fahren ersatzweise Busse. Man kann auch, je nachdem, wo man hin möchte, umsteigen auf die U1, die U2 oder auch auf die U4. Eine Sperre der Sperre dauert hier bis 6. September, und ab 10. August wird aber auch das Umland gesperrt, und zwar die Nordbahnstrecke und die Lahr ausbauen. Da fahren dann keine Züge zwischen dem Praterstern und Jelersdorf bzw. Gerersdorf und Süßenbrunn. Auch da fahren dann ersatzweise Busse. Das wird ein bisschen mühsam werden. Hier dauern die Arbeiten auch bis 6. September. Jetzt schon gesperrt ist die U4 zwischen dem Schwedenplatz und Landstraße Wien-Mitte. Da kann man auf die anderen U-Bahn-Linien umsteigen. Die Sperre dauert hier bis 4. August, und ab Montag fahren auch keine Züge auf der U3 zwischen Westbahnhof und Hütteldorf. Da gibt es die Ersatzlinie E3, oder man kann auch auf die Straßenbahnlinie 49 umsteigen.
Neues gibt es Verkehrstechnisches ja auch in der Stadt Salzburg.
Und zwar, wenn man mit dem Auto einen Tagesausflug in die Stadt machen möchte, das geht seit 1. Juli nicht mehr. Das ist gesperrt, da gibt es ein Fahrverbot für Tagesausflügler. Die Altstadt ist da gesperrt, konkret gesperrt ist das Neutor, der Müllner Hügel, die Käse und auch die Staatsbrücke. Wichtig, es geht dann nur um die Tagesausflüge. Also wer also einen Urlaub in der Stadt hat und eine Übernachtung gebucht hat, der kann mit der Buchung in die Altstadt fahren. Alle anderen sollten auf den Park-and-Ride-Parkplätzen, da gibt es 4 Großparkplätze rund um Salzburg, parken, beim Designer-Outlet zum Beispiel, auch bei der Messe oder bei Salzburg Süd. Da kostet ein Ticket 7,50 Euro, und mit diesem Ticket können bis zu 5 Personen auch mit den Öffis fahren. Das ist deshalb gemacht worden, damit das Stauchaos vermieden wird. Wenn es regnet, fahren doch viele in die Stadt und wollen einkaufen gehen oder Sightseeing machen.
Das kennen wir aus Salzburg. Darum hat sich die Stadt da offenbar was überlegt. Heidi Braun war das mit sehr, sehr, sehr praktischen Informationen für den Ferienbeginn. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Die nächste Hitzewelle, und da sind wir im Prinzip auch schon wieder beim Sommerferienbeginn-Thema, weil es steht die nächste Hitzewelle bevor. Wegen des Klimawandels, und der sorgt zunehmend auch für Starkregenereignisse. Damit werden Murren und Hangrutsche, wie wir sie zuletzt im Kauner und im Pitztal in Tirol erlebt haben, immer häufiger. An der Universität Innsbruck wird geforscht, wie solche Ereignisse vorausgesagt und im Fall des Falles aufgehalten werden können. Robert Schuller berichtet von einem Feldversuch.
Mit Schwung schiebt ein Radlader 5 Kubikmeter Schlamm auf eine 35 Grad steile Holzrampe. 17 Meter rutscht die Testmure ab, ehe ein stabiler Maschendrahtzaun sie stoppt. Robert Hoffmann, Professor für Geotechnik an der Uni Innsbruck und Versuchsleiter, freut sich.
Sehr zufrieden, war erfolgreich. Es widerspiegelt die Prognosen aus einer Berechnung Vorfeld, die wir durchgeführt haben. Die Konstruktion hat gehalten. Sie hat etwa bis einen Meter Hangmurenmaterial standsicher gehalten.
Auf einem Hang am Truppenübungsplatz Platz Grazli zum Walchen, eine Dreiviertelstunde von Innsbruck entfernt, testet Hoffmann im Auftrag der ÖBB und der Bayerischen Straßenbauverwaltung Steinschlagnetze auf ihre Murenfestigkeit. Hangmuren sind nur einen Meter tief, treten meist lokal und spontan auf. Für Straße und Schiene sind sie eine Bedrohung. Geologe Jörg Leimer von der ÖBB Infrastruktur AG.
Diese Hangmuren, die können überall auftreten. Es kann im Wienerwald genauso passieren wie irgendwo in Bregenz. Da reicht ein kleiner Hang und ein starker Regen, dass ein bisschen Material ins Gleis gelangt. Wir wissen noch nicht, ob es immer öfter vorkommt. Wir wissen aber, dass Starkregen der Auslöser ist und Starkregen nimmt zu. Das ist jetzt wissenschaftlich erwiesen. Und jetzt gehen wir davon aus, dass auch diese Hangmuren mehr werden.
20 Millionen Euro investieren die ÖBB laut Leimer jedes Jahr in den Schutz vor Naturgefahren. Im Rahmen der Forschungskooperation mit der Universität Innsbruck wird aktuell nicht nur getestet, was möglichst kostengünstig Hangmuren aufhält, sondern auch, wie man sie vorhersagen kann.
Na, dann schauen wir mal, wo wir es hineingeben.
Gleich neben der Murenrampe hat Robert Hoffmann in einer steilen Wiese mehrere 15 cm große, schwarze, eiähnliche Messgeräte mit kurzen Metallfüßen in die Wiese gesteckt.
Und wenn diese Murenreihe installiert sind, dann wird noch einmal kontrolliert, ob auch die Batterien drinnen sind, ob die Sensoren funktionieren. Es sind Neigungsmesssensoren drinnen und Bewegungssensoren. Diese Murenreihe sind nicht in der Lage, jetzt die Verschiebung zu messen, aber sie geben uns darüber Auskunft, wenn eine Hangmure beginnt.
Gibt es eine Veränderung oder Bewegung im Hang, sendet das Murenei die Messdaten an eine Internetcloud und kann vor einem Abrutschen warnen. Bei einem Wildbach in Tirol und Testfeldern in Salzburg und Niederösterreich mit künstlicher Beregnung waren erste Tests erfolgreich, sagt Robert Hoffmann.
Bei allen Tests hat es funktioniert, dass es vorwarnt. Nur je nach Bodenart und geologischer Zusammensetzung des Untergrunds sind diese Vorwarnzeiten sehr unterschiedlich.
Aktuell wird bei den ÖBB untersucht, ob die Mureneier aus Innsbruck auch über einen längeren Zeitraum zuverlässige Daten über Hangveränderungen liefern.
Kultur jetzt in diesem Morgenjournal. Die Pflicht haben sie längst erfüllt. Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood. Jetzt veröffentlichen die Rolling Stones ihr 25. Album und es ist eine Kür geworden. Es sind klassische Stones-Songs, über die sich die Fans schon deshalb freuen, weil ein neues Album keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Mittlerweile ist es verständlicherweise fraglich, ob die Band noch einmal auf Tour geht. 243 gemeinsame Lebensjahre stünden da auf der Bühne.
Es braucht nicht lange, um diagnostizieren zu können. Die Rolling Stones klingen auch 2026 höchst vital. Keith Richards' Gitarre schrummelt in nostalgischer Patina. Ronnie Wood grätscht fidel dazwischen. Vor den beiden führt Mick Jagger seinen ewig feixenden Tanz auf. Heute sei er besser vorbereitet, wenn die Band ins Studio gehe, meint der Sänger.
You know, I like to get things done before we go in the studio. So I'm much more prepared now than I was in the past.
4 Wochen dauerten die Aufnahmen in den Metropolis Studios in London. Für Keith Richards ein hartes Stück Arbeit.
It was a hard month work in London and everybody was up for it. And it's, that's what I love to see.
Produzent war Andrew Watt, der vor kurzem noch Paul McCartney unter die Arme gegriffen hatte. Wie Mick Jagger das mit der Kopfstimme hinbekommt, bleibt sein Geheimnis. 2 Wochen vor seinem 83. Geburtstag eine junge, nimmermüde Seele im alten Körper. Das Lied Ringing Hollow betrauert die Vision Amerikas, die die jungen Stones einst antrieb. Davon sei wenig übrig, sogar die Mundwinkel der Freiheitsstatue sacken nach unten. Richards Beitrag Some of Us zeigt die ganze Weisheit des alten Bluesman.
Everybody thinks you're beautiful. Look at the
Vorgänger Hackney Diamonds schloss mit einer Muddy Waters Nummer. Hier verbeugen sich die Stones mit einer Hommage an Chuck Berry. Auch ihre erste Single war ein Cover von Chuck Berry vor 62 Jahren. Die Band will zurück ins Studio, doch sollte es kein weiteres Stones-Album geben. Was für ein poetischer Schlussakkord.
Yes, David Baldinger war das mit dem neuen Album der Rolling Stones, Foreign Tongues. 7:30 ist es geworden, wir schalten ins Nachrichtenstudio zu Felix Nowak.
Der deutsche Volkswagen-Konzern. Der deutsche Volkswagen-Konzern will seine Modellpalette um bis zu 50% reduzieren, um Kosten zu sparen. Das ist nach der gestrigen Aufsichtsratssitzung bekannt geworden. Viele Fragen zum Sparkurs bleiben allerdings offen. Medienberichten zufolge könnten bis zu 120.000 Jobs gestrichen und 4 Werke geschlossen werden. Offiziell gibt es dazu weiterhin keine Angaben. Im Iran ist der frühere oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei beerdigt worden, mehr als 4 Monate nach seiner Tötung durch israelische Angriffe am ersten Tag des Kriegs. Am Abend hat Teheran außerdem neue Angriffe in der Nähe des Atomkraftwerks Bushehr gemeldet. Aus den USA heißt es allerdings, man habe zuletzt keine Schläge durchgeführt. In der Frage der möglichen Wehrdienstverlängerung gibt es weitere Annäherungen innerhalb der Dreierkoalition. Nach der Verteidigungsministerin und dem Vorsitzenden der Wehrdienstkommission spricht sich jetzt auch Kanzler und ÖVP-Chef Stocker für ein Kompromissmodell aus. Demnach sollen weiterhin 6 Monate Grundwehrdienst geleistet werden. Danach soll es allerdings in Summe 3 Monate Milizübungen geben. Und in der Fußball-WM in Nordamerika steht der erste Halbfinalteilnehmer fest. Im ersten Viertelfinalspiel setzt sich Frankreich souverän gegen Marokko durch. Ein 2:0 Erfolg sichert den Aufstieg. In der nächsten Runde treffen die Franzosen auf den Gewinner der heutigen Partie, Spanien gegen Belgien.
Dankeschön, Felix Nowak. Und wie wird das Wetter? Gerald Holzinger weiß es.
Mit heute beginnt jetzt wieder im ganzen Land eine längere hochsommerliche Wetterphase. Extreme Hitze wird uns zwar diesmal wahrscheinlich erspart bleiben. In Frankreich und Spanien waren es gestern zum Teil wieder über 40 Grad. Höchstwerte um 35 Grad kann die kommende Woche aber auch in Österreich bringen. Erfrischend ist der heutige Morgen. In den Landeshauptstädten hat es aktuell zwischen 15 Grad in St. Pölten und Salzburg und 20 Grad in Eisenstadt. Es wird ein meist sonniger Tag heute. Wolkenreste, derzeit vom nördlichen Niederösterreich über die Obersteiermark bis nach Unterkärnten, lösen sich auf. Quellwolken bringen am Nachmittag höchstens an der Grenze zu Italien und Slowenien einzelne kurze Schauer. Der Nordwestwind ist schwächer als zuletzt und wird nur noch teilweise lebhaft, etwa in den Tauern und im Osten. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 33 Grad, mit den höchsten Werten in Vorarlberg, Tirol und Kärnten. In 2000 Meter Höhe werden es um 15 Grad. Ähnlich am Wochenende. Morgen entstehen im Süden ein paar Regenschauer und Gewitter, vor allem zwischen Lienz, Klagenfurt und Graz.
Das war das Morgenjournal für heute. Die nächsten Nachrichten gibt's um 8 Uhr, wenn Sie mögen. In der Zwischenzeit darf ich Sie wieder in die musikalischen Hände von Sonja Watzka übergeben.
Guten Morgen. Am jetzt wirklich Ende des Schuljahres. Endlich ist es vorbei, das monatelange Büffeln, das Kämpfen um gute Noten.